Ihr Domradio ist hier. Populisten konstant im Umfragehoch, gemäßigte Parteien zerstritten, Dauerkrise in so vielen Köpfen. Wen soll man da guten Gewissens wählen bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar? Konkrete Wahlempfehlungen geben die Kirchen natürlich nicht. Was sie aber durchaus geben wollen, so eine Art Wertekompass, der Christinnen und Christen bei der Entscheidungsfindung helfen kann. Und so haben die Kirchen eine gemeinsame ökumenische Initiative zur Bundestagswahl 2025 gestartet. Wer und was dahinter steckt, das sagt uns Daniela Pscheider-Überreiter, die Leiterin des katholischen Büros Sachsen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, ich freue mich.
Für alle mit Herz und Verstand, so heißt die Initiative. Wer ist da zum Beispiel mit dabei?
Na, zuerst einmal diejenigen, die die ganze Initiative aus der Taufe gehoben haben. Und das ist hier vor Ort das Bistum Dresden-Meißen und das Bistum Görlitz und die Evangelische Landeskirche Sachsen. Das sind die drei Begründer sozusagen. Und dann haben sich inzwischen, und das ist unsere große Freude, ganz viele Landeskirchen und auch Bistümer angeschlossen. Also von den Bistümern ist zum Beispiel das Bistum Osnabrück, das Bistum Würzburg, Trier, Magdeburg, aber ansonsten eben auch die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, Hannovers, dann die Evangelische Kirche in Niedersachsen und so weiter. Also wir haben, man kann das auf der Webseite nachgucken, es ist inzwischen wirklich angewachsen und das hat natürlich was damit zu tun gehabt, dass wir jetzt sehr schnell diese Neuwahlen haben und die anderen, wie wir auch, eben vor der Frage standen, ja, kann man denn was tun und wie schnell geht es? Und wir waren halt in der Situation, dass wir etwas nachnutzen konnten und anbieten konnten, vielleicht soweit.
Ja, denn Sie haben sowas Ähnliches ja schon mal gemacht, nämlich vor der Landtagswahl vor gar nicht so kurzer Zeit in Sachsen im vergangenen Jahr. Damals hat die in Teilen rechtsextreme AfD trotzdem über 30% der Stimmen geholt. Was leiten Sie daraus ab? Dass viele einfach schlicht taub sind für die Stimme der Kirchen?
Na, es gibt zumindest, kann man erstmal feststellen, dass es einfach einen Anteil von etwa ein Drittel der Bevölkerung gibt, die empfänglich sind für die Botschaften dieser Partei. Da könnte man sich jetzt lange damit beschäftigen und analysieren, woher das kommt. Und da würde ich schon sagen, ja, da gibt es einen ganzen großen Anteil daran. Die kümmert sich jetzt nicht so stark darum, was die Kirchen dazu sagen, sondern da gibt es ein bestimmtes Weltbild, eine bestimmte Ansicht. Aber es ist eben ein Drittel der Bevölkerung, das dürfen wir nicht vergessen, oder noch nicht mal ganz ein Drittel. Und wir haben viele andere Menschen und für die sind die Kirchen hoffentlich und ihre Stimme mit wichtig. Das war für uns eigentlich der Hauptfokus, uns an die Menschen zu wenden, die vielleicht auch verunsichert sind, ob der Situation, die vielleicht auch eine Rückenstärkung, eine Bestärkung in ihrem eigenen Denken brauchen und in ihrem Handeln und die zu motivieren und zu sagen, wir stehen da auch an eurer Seite für eine demokratische Gesellschaft, für eine offene Gesellschaft, für Vielfalt und vor allem eben für unsere Kernbotschaften, für Menschenwürde, für Nächstenliebe und Zusammenhalt. Dafür lasst uns zusammen kämpfen.
Der Titel Ihrer aktuellen Aktion mit Herz und Verstand, der legt ja nahe, dass Sie die Menschen sowohl emotional als auch rational erreichen wollen. Wie kann das eine wie das andere gelingen?
Na, es gehört ja immer zusammen als Christinnen und Christen, aber nicht nur. Ne? Wir stehen ja dafür zu sagen, es geht immer um den ganzen Menschen ganzheitlich. Und der Mensch ist ein rationales Wesen, er ist aber auch ein emotionales Wesen. Es macht eben beides die Ganzheitlichkeit des Daseins aus. Und deswegen muss auch beides immer zusammenkommen und angesprochen werden. Und die Frage einer Wahlentscheidung ist nicht nur eine rationale Entscheidung und sollte es auch nicht nur sein, sondern es ist immer auch eine, wo man sagen muss, ich muss mich auch befragen, ja, was ist denn eigentlich das, worum es mir auch von meiner Leidenschaft her geht oder was ich gerne sozusagen möchte, in diese Welt hineingeben. Und in der Form geht es im Prinzip zusammen. Auf der einen Seite muss ich nachdenken und auch rationale Argumente miteinander abwägen, wenn es um konkrete politische Fragen geht. Was ist mir da wichtig? Was möchte ich? Welche Partei ist vielleicht diejenige, die das, was mir wichtig ist, der ich das zutraue, dass sie das am ehesten und am besten umsetzen wird? Aber ich muss eben auch hinschauen und sagen, na, was ist denn auf der anderen Seite der Waage? Also wie wird es denn realisiert und was bedeutet das gegebenenfalls für bestimmte Gruppen, was bedeutet das auch für moralische oder ethische Fragestellungen in der Gesellschaft und das muss ich miteinander abwägen. Also ich kann nicht nur das eine Argument nehmen, sondern ich muss auch schauen, tatsächlich, wenn ich da gut drin bin, wie ist das mit meinem Bauchgefühl, wie ist das mit meiner Intuition? Ja?
Migration wird als eins der ganz großen Konfliktthemen von Populisten auf teilweise auch drastische Weise instrumentalisiert. Was haben die Kirchen dem entgegenzusetzen?
Na, erstmal eine ganz klare orientierende Botschaft zu sagen, unser christlicher Glaube sagt uns erst einmal, alle Menschen sind gleich vor Gott, aber sind eben auch gleich in ihrem Dasein in dieser Welt. Uns ist die Welt ja als Geschenk gegeben, aber eben auch als Ort, an dem wir aufeinander auch achten sollen und miteinander nach dem besten Leben für alle suchen. So. Und das ist, glaube ich, eine ganz klare Botschaft, mit der man an die jetzige Situation in dieser Welt herangehen muss. Immer so als Orientierungsmarke, zu sagen, wie ist das gerade? Was ist mein eigener Beitrag an dem? Und ja, wie kann ich damit umgehen, dass die Situation nicht ideal ist? Heißt quasi, dass alle Menschen glücklich und gleichwertig zufrieden in ihrem jeweiligen Herkunftsland leben können, sondern dass sie durch Kriege, dass sie durch Naturkatastrophen, vielleicht auch durch wirtschaftliche Not dazu gezwungen werden, sich aufzumachen, irgendwo anders ihr Glück zu suchen und ihr Leben zu suchen. Und dann ist eben die Frage, wie gehe ich mit dieser Herausforderung um, wenn das eben Menschen sind, die in meinen eigenen Lebensbereich hineinkommen, wie begegne ich ihnen? Und das allererste ist, ich begegne ihnen aus einer christlichen Grundhaltung heraus erstmal als mir gleichwertige Menschen, weil wir alle gemeinsam Geschöpfe dieses Gottes sind, an den wir zumindest glauben und der uns das gebietet, dass wir da mit einer großen Barmherzigkeit und Offenheit umgehen. Wie sich das dann politisch übersetzt, das ist die Herausforderung der Politik, also wie sich das steuern lässt, wie sich das auf der Ebene der Kommunen und so weiter organisieren lässt. Aber das ist erstmal diese Grundhaltung, mit der ich jede Frage, die sich im Kontext von Migration stellt, überprüfe. Sollte.
An der Schnittstelle von Kirche und Politik, da sind Sie ja mit vielen, auch sehr unterschiedlichen Menschen im Gespräch. Welche Sorgen leiten Sie aus diesen Gesprächen ab?
Ich glaube, wir hören immer wieder Sorgen oder die kann man auch in den Nachrichten und so weiter wahrnehmen. Das sind Sorge nach dem Verlust von Wohlstand, also dass bestimmte Fragen, die halt unseren Lebensstandard eben ausmachen, sich stellen. Und die stellen sich auch ohne Migration, aber sie stellen sich vielleicht in einer verschärfteren Form in dem Moment, wo ich eben starke Zuwanderungsbewegung habe. Das ist das eine. Also eine Frage nach Wohlstand, Erhalt von Wohlstand, auch vielleicht Wohlstandsverlust. Dann natürlich Fragen, die etwas damit zu tun haben, wie ist das mit dem kulturellen Miteinander? Wie gut funktionieren unterschiedliche, also Menschen, die unterschiedlich kulturell geprägt sind, miteinander in einem Sozialsystem? Lässt sich dort ein gemeinsamer Konsens finden? Auf wie viel bestehen wir, was sozusagen unser eigenes ist, was wir bewahren, erhalten wollen, was wir sozusagen auch als prägende, man hat dann oft diesen Begriff der Leitkultur, als prägende Kultur, als selbstverständliche Kultur haben und wie viel Neues nehmen wir auf? Also das sind so Sorgen, das wird dann schnell plakativ, manchmal mit Überfremdung oder so Angst, es kommt jetzt da etwas Fremdes zu uns und wie gehen wir damit um? Das sind, glaube ich, so die Hauptaspekte, die dort eine Rolle spielen. Also soziale Gerechtigkeit, die Fragen, die wir auch so in unserer Gesellschaft haben und die Frage nach dem anderen, dem Fremden, das uns herausfordert auch ein Stück weit.
Welche Hoffnungen auf der anderen Seite machen Ihnen die Auseinandersetzungen mit den Leuten vielleicht auch?
Also das ist wirklich eine Hoffnung, weil ich glaube, da ist noch Luft nach oben in dem Diskurs. Ja. Es ist ja so, immer dann, wenn durch solche Auslöser, die in dem Fall ja ein Stück weit auch von außen kommen, man in die Reflexion kommt, hat das ja immer auch die Chance, dass man A, ich sage jetzt mal das erste Thema von vorhin, die Frage der sozialen Gerechtigkeit, zum Beispiel der zukünftigen Aufstellung der sozialen Sicherungssysteme, dass man über diese Dinge tatsächlich in einen Diskurs kommt und vielleicht auch, naja, eigentlich sind wir schon ein bisschen spät dran, wir hätten es schon längst auch diskutiert müssen, aber dann eben wirklich in die Auseinandersetzung damit kommen. Oder auch die Frage nach kultureller Vereinbarkeit. Das heißt ja auch, dass wir uns als Gesellschaft fragen müssen, was macht uns denn eigentlich aus? Welche Werte prägen uns denn? Welche wollen wir erhalten? Wie ist das mit unserer eigenen Religiosität zum Beispiel? Es ist ja auch die Chance, wirklich in den Diskurs zu kommen. Immer dann, wenn mich das andere anfragt, wenn es auch von außen kommt, kann ich ja vielleicht auch nochmal neu zu dem finden, was mich ausmacht. Darin sehe ich eine Chance tatsächlich. Also wenn das nicht nur von Angst und von Abgrenzung geprägt ist, sondern tatsächlich von einem wirklichen Diskurs, wo man beiderseitig danach sucht, was ist es denn jetzt eigentlich? Und das ist auch ein bisschen die Initiative, das war ja der Aufhänger des Gesprächs, das ist ja auch ein bisschen die Einladung dieser Initiative. Das ist ja nichts Moralisierendes, wo jetzt die Kirchen irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger dastehen und sagen, aber da denkt ihr schön dran, sondern es ist eher die Einladung zu sagen, aus unserer Sicht sind das prägende prägende Werte, auch prägende christliche Werte, aber auch die, von denen wir denken, dass sie eigentlich in der Gesellschaft absolut konsensfähig und anschlussfähig sind. Und jetzt wäre ja spannend zu sagen, stimmt denn das? Ist es so? Und wenn es denn stimmt, wie unterfüttern wir die Begriffe dann in konkreten Situationen oder in konkreten Fragestellungen? Und das ist eigentlich die Einladung zum Sprechen, ja, und zum Gucken, wo stehen wir eigentlich gemeinsam?
Jetzt ist es ja so, dass die katholische Kirche selbst nicht gerade demokratisch verfasst ist, sondern wirklich auf einer strikten traditionalistischen Hierarchie fußt. Kann sie da überhaupt so glaubhaft für Demokratie werben, wo sie doch zum Beispiel bis heute die Hälfte der Menschheit von ihren Entscheidungspositionen einfach ausschließt?
Das ganze Leben ist ja nie so schwarz-weiß. Die katholische Kirche ist natürlich richtig, sie ist hierarchisch verfasst und an vielen Stellen vielleicht nicht unbedingt der Inbegriff von Basisdemokratie. Und trotzdem gibt es ja in unserer Kirche auch an ganz vielen Stellen demokratische Prozesse oder auch immer mehr Bemühungen darum zu schauen, wo können wir dialogischer, wo können wir als Kirche demokratisch werden. Und das liegt natürlich auch ein Stück weit, sage ich jetzt mal, an der Einsicht, dass das tatsächlich auch hilfreiche Prozesse sein können, um sich zu verändern, also um auch schwierige Entscheidungen so zu treffen, dass man sagt, wir ringen um die beste Lösung. Das kann ich nämlich am besten, indem ich möglichst vielfältige Meinungen höre. Und wir vergessen auch bestimmte kleinere Gruppen nicht, also die Rechte von Minderheiten. Und das ist, glaube ich, etwas, darum weiß auch die katholische Kirche um diesen Wert und ist auf jeden Fall dadurch auch jemand, der, finde ich, schon auch authentisch eintreten kann dafür, dass die Demokratie die beste der uns bekannten Möglichkeiten ist, ein Gemeinwesen zu organisieren. Ja, auch wenn sie da selber in einem Lernprozess steckt, würde ich mal sagen. Ja. Also ich würde es nicht schwarz-weiß sehen und sagen, wenn ich das nicht jetzt in 100% selber erfülle, dann darf ich dafür nicht werben. Nein, ich würde eher sagen, es gibt durchaus deutliche Erkenntnis, dass das ein guter Weg ist und deswegen auch dafür wirbt, dass das auch gesellschaftlich etwas ist, woran man nicht nachlassen darf. Wir haben ja eine stabile Demokratie, aber wir dürfen nicht nachlassen, diese Demokratie zu pflegen, zu bewahren, auch zu wertschätzen.
Wenn Sie jetzt jemand fragt, was kann ich denn ganz konkret für Demokratie tun? Was antworten Sie dann?
Na, erstmal Demokratie üben, indem man sich beteiligt an den Möglichkeiten, die man sowieso hatte. Ne? Das ist sozusagen die kleinste Form irgendwo dann, wenn man aufgefordert ist zur Wahl, die Stimme tatsächlich abzugeben und ansonsten sich zu engagieren dort, wo man merkt, also Demokratie ist ja nicht nur der einzelne Akt, jetzt sich da auf einem Zettel das Kreuz zu machen. Das ist zwar der Kern, ne? Den sollte man auf jeden Fall tun, aber es hängt ja davon ab, dass ich in die Gesellschaft hinein, auch in politische Fragen hinein, verschiedene Interessengruppen auch artikulieren und ihre Meinung kundtun oder eben durch Taten eben auch mitwirken an der Art und Weise, wie eben dann Gesellschaft tatsächlich miteinander lebt. Und das kann man an verschiedensten Stellen machen. Das kann man jetzt für die als Christ oder Christin, kann man das in der eigenen Pfarrgemeinde tun, indem man sich dort engagiert, wo auch immer man merkt, das ist das, wo ich etwas tun kann. Das kann natürlich auch in einer politischen Partei sein. Die Parteien brauchen unbedingt sozusagen auch vielfältige aktive Mitglieder. Das höre ich und merke ich immer wieder, dass es da einfach auch an Menschen mangelt. Das kann in Verbänden sein, in Vereinen sein, auch in unseren kirchlichen Verbänden. Und da findet ja zum Beispiel auch ganz viel demokratische Arbeit statt in den Verbänden, genau in Vereinen oder im ganz Kleinen, im Alltag, indem ich eben auch Menschen davon vielleicht einfach erzähle, dass ich mich für Politik interessiere, wie ich mich informiere, dass es vielleicht nicht nur der eigene Social-Media-Kanal ist, sondern vielfältig und vielleicht auch mal Wagnis eingehe, mit jemandem politisch zu diskutieren, wo ich vielleicht denke, oh, das könnte womöglich schwierig werden. Entweder ich erlebe eine Überraschung oder ich spüre halt, schaffe ich es vielleicht doch mit meiner Argumentation durchzudringen. Vielleicht auch nicht, aber auch dann war es, denke ich, nicht umsonst, es versucht zu haben.
Was wünschen Sie sich jetzt für Ihre Initiative? Was möchten Sie bewirken?
Wir haben einen relativ knappen Zeitraum und das ist ja schon angelaufen, dass an so vielen Orten wie möglich man das tatsächlich irgendwie aufgreift, dass es zu sehen ist an den verschiedenen Orten in Deutschland, kann ich, also in Sachsen auf jeden Fall, aber dann auch in den Bereichen der anderen Bistümer und Landeskirchen. Und dass dieses Sehen, es geht nicht nur um die Initiative selber, sondern dass das, was die Botschaft ist dieser Initiative, also diese drei Schlagworte, Menschenwürde, Nächstenliebe, Zusammenhalt und dieses Gemeinsame für alle, dass das an so vielen Stellen und Möglichkeiten, wie nur irgendwie denkbar zur Sprache kommt, ja, und den ersten Anstoß gibt dafür, dass eben doch Dialog stattfindet, dass vielleicht doch im Kleinen und an vielen Orten eben vielleicht auch mal ein Umdenken stattfindet oder zumindest eben eine Bestärkung derjenigen, die sagen, ich lasse mich davon nicht kirre machen, was ich da vielleicht manchmal an Hiobsbotschaften höre oder an verlockenden populistischen Aussagen. Ich bleibe bei einer bestimmten Linie, weil mir eben genau diese Dinge wichtig sind. Und das, ja, und das hilft mir, wenn ich mich daran anlehnen kann.
Daniela Pscheider-Überreiter sagt das. Sie leitet das Katholische Büro Sachsen und hat die gemeinsame Initiative der Kirchen zur Bundestagswahl mit angestoßen. Die läuft gerade unter dem Motto Für alle mit Herz und Verstand. Und alle Infos dazu, die gibt es natürlich im Netz unter für-alle.info. Frau Pscheider-Überreiter, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.